Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy von endoscopycampus.de. Ja, alle 14 Tage ein neues Thema. Das Thema heute ist ein Blick über unsere Grenzen hinweg. Und ich spreche heute zu dem Thema, was machen die Niederländer besser? Vor allem natürlich in Endoskopie, in der Gastroenterologie, in der Forschung. Wir blicken ja immer häufig recht neidisch auf unsere Nachbarn und fragen sich immer, wie schaffen die das so gut zu sein? Wie schaffen die es immer, diese Top-Publikationen zu haben? Und den Gast, den ich hier zu begrüßen dürfe, ist sicherlich am besten dazu geeignet und vor allem erhält er noch diesen Podcast mit mir in Deutsch. Und das ist mir natürlich eine besondere Freude, meinen Freund Joost Rent zu begrüßen.
Ja, schönen Dank. Ich bin ganz froh, hier zu sein. Sehr spannendes Thema, muss ich schon sagen. Und will mal sehen, was es wird.
Ja, wir gucken mal, was so rauskommt. Aber du bist sicherlich sehr berufen, uns zu diesem Thema Auskunft zu geben. Aber vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal kurz vor, wer du bist und was du so ein bisschen so für eine Karriere hinter dir hast und welche Aufgabe du jetzt gerade auch hast in den Niederlanden, aber auch in Europa und drüber hinaus.
Ja, schönen Dank. Ja, ich bin geboren in Gerkrade. Das ist weniger wie 10 Kilometer entfernt von Aachen. Und dann habe ich nachher in Maastricht Universität Medizin studiert. Und ich habe auch im Süden von den Niederlanden im Militärdienst gesessen, von 18 Monaten. Das musste man machen. Mhm. Und nachher habe ich an Radboud UMC eine Ausbildung zum Internist gefolgt. Das war auch verbunden mit einer Doktorarbeit. Das war vermischt, Klinik und Forschung, über eine erbliche Fieberkrankheit, Hyper-IgD-Syndrom. Mhm. Mhm. Und im Jahr 2000 wechsle ich zur Gastroenterologie, weil ich fand an diesem Moment, dass das Untersuchung, die Forschung in Gastroenterologie sehr cool war. Mhm. Und das war nett, um das zu machen. Mhm. Viele Möglichkeiten. Mhm. Da habe ich meine Ausbildung in 2004 schon beendet. Und ich bin nach der NIH in Washington, mhm, D.C. in den Vereinigten Staaten gefahren, um über erbliche Leberzissen zu forschen. Mhm. Und das war ganz nett, um das zu tun. Und nach meiner Rückkehr würde ich nacheinander Professor und, mhm, Abteilungschef von, mhm, der Abteilung Gastroenterologie dort in Radboud UMC. Das ist in Nimwegen, in der Ostseite von den Niederlanden. Und jetzt mache ich schon wieder eine neue Stufe. Ich werde im Herbst nach Amsterdam gehen, um so eine Stelle wie Professor in Hepatologie zu werden. Mhm. Ja, und meine Leidenschaft ist ja immer Forschung gewesen, ja, und die Qualität von Leben von Patienten mit Lebererkrankungen zu verbessern und vor allem über die seltenen Lebererkrankungen, mhm, wie Autoimmunhepatitis oder erbliche Leberzysten.
Mhm. Aber du hast natürlich auch noch weitere Funktionen, das wissen wir. Die erste Frage nur nochmal so ganz nebenbei. Wie kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst?
Ja, ich bin hier gerade geboren und das ist sehr nah der Grenze. Meine Wohnsitz war 300-400 Meter von der Grenze entfernt.
Ah, okay.
Wir sind ja, wenn ich jung war, immer nach Deutschland gefahren und vor allem das Fernsehen damals, ah, ja, war übertags nur auf Deutsch. Wir konnten nur ZDF oder WDR empfangen. Aha. Und die holländische Sender war nur von 6 im Abend. Wenn man übertags Fernsehen möchte sehen, musste man Deutsch reden.
Da sieht man mal wieder, was Fernsehen doch auch Gutes machen kann. Ja? Aber jetzt nochmal, du hast natürlich auch noch andere Funktionen. Du bist zum einen natürlich auch noch Gastroenterologie und ich habe immer noch gehört, du machst auch noch Endoskopie-Hintergrunddienst. Das gehört bei euch auch mit dazu, auch in deiner Position noch. Also du bist noch mitten in der Materie drin. Du bist zwar Wissenschaftler und Forscher, aber du bist durchaus auch in der tagtäglichen gastroenterologisch-hepatologischen Routine unterwegs, in Anführungszeichen, einschließlich der Notfallendoskopie, die manchmal kommt.
Ja, das machen wir. Das mache ich, muss schon sagen. 2 Tage pro Woche bin ich ganz
so
tätig.
Viel.
Ja, ja. Mhm. Vor allem in das Ambulanz natürlich, aber auch stationär mache ich das. Und Endoskopie, ich denke schon 2-3 Liste pro Woche.
Ah ja, also das zur Klinik. Und jetzt hast du ja noch eine zusätzliche Aufgabe ja auch noch. Du bist ja Editor-in-Chief von unserem wunderbaren UEGJ. Wir sitzen ja auch hier in Wien im Haus der UEG und haben diesen Podcast, unterhalten uns hier. Und hast da auch nochmal eine erhebliche Aufgabe, die du hervorragend leistest, aber auch stemmen musst. Also du bist, sage ich mal, mit beiden Beinen in der Gastroenterologie verwurzelt und du kennst natürlich die Situation auch gut. Und jetzt reden wir vielleicht auch über das eigentliche Thema. Du bist ja gut informiert über Wissenschaftsstrukturen, jetzt nicht nur in deinem Heimatland, sondern auch in Europa allgemein. Das Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist natürlich ein bisschen provokant, aber du wirst es nicht glauben, es beschäftigt uns viel. Und bei fast jedem Kongress in Deutschland heißt es immer, wie schaffen die Niederländer das? Wie schaffen die das, dass die meisten Publikationen haben pro Kopf, glaube ich, einen Einwohner ganz weltweit oder so? Wie schaffen die das, dass die diese wunderbaren randomisierten prospektiven Studien publizieren, die dann auch noch alle immer hochrangig publiziert werden? Wieso schafft ihr denn das?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Dann lassen wir zurückgehen nach, wie die Gesundheitsstruktur in Holland eingerichtet ist.
Ja.
Unser Gesundheitssystem basiert sich auf Solidarität und jeder Holländer, jeder Niederländer sollte Zugang haben zu gleicher Gesundheitsversorgung. Mhm. Jeder Holländer muss eine Basiskrankenversicherung abschließen, das muss man. Und für jede, wenn man die Eingang in das medizinische System sucht, muss man nach den Hausarzt gehen. Mhm. Und die Hausarzt ist, wie man da sagt, der Pförtner. Mhm. Der untersucht den Patienten und stellt fest, ob eine fachärztliche Versorgung erforderlich ist. Mhm. Ohne Hausarzt keine Zugang zu Krankenhaus. Mhm. Und die Sekundärversorgung in die Krankenhaus ist in Holland eingerichtet wie in Deutschland. Man hat Unikliniken und allgemeine Spitale. Aber im Gegensatz zu Deutschland gibt es nicht so viele von diesen Privatklinikungen. Das haben wir nicht so.
Ja, ja.
Zum Beispiel, wenn man Nordrhein-Westfalen vergleicht mit den Niederlanden, in Nordrhein-Westfalen gibt es 500 Krankenhäuser.
Ja, ja, ja.
Und wir haben nur 80 Krankenhäuser und 7 Uniklinikum.
In ganz Niederlanden?
Ja.
Na ja, gut, also dann sehe ich schon, ihr seid wahrscheinlich auch dann wieder einen Schritt voraus, weil bei uns wird das ja immer mehr erwartet. Auf der anderen Seite jetzt nur weniger Häuser zu haben oder nur, sage ich mal, jetzt dieses Hausarzt-Filtersystem, was ja bei uns eigentlich auch immer erhofft und erwartet wird, so stringent zu praktizieren, muss es ja noch andere Gründe haben, dass die Kooperation so gut ist. Ja, wir wissen ja alle, eine gute klinische Studie funktioniert ja nur mit Kooperation.
Ja, die treibende Kraft, wie wir in Holland ganz gut gestartet haben, das ist die klinische Forschung, muss ich sagen. Ein System, dem man junge Ärzte im Rahmen ihrer Doktorarbeit Forschung machen. Mhm. Nach dem Doktoralexamen besteht die Möglichkeit, um 3 bis 4 Jahre so eine klinische Abteilung zu forschen und so eine Thesisarbeit zu machen. Mhm. Das gibt das Vorteil für die jungen Ärzte, dass sie jetzt am ersten Moment mal richtig arbeiten. Das ist ja sehr nett. Und auch gibt es die Möglichkeit, um in die Arbeit Expert zu werden. Vor allem zum Beispiel akute Pankreatitis, Autoimmunhepatitis, Gallblasenerkrankungen. Und das ist für uns ein sehr wichtiges System.
Darf ich da mal kurz dazwischen fragen, Joost? Wer bezahlt dann das? Weil Forschung kostet ja auch Geld. Und das ist ja auch immer so das Argument bei uns, dass es heißt, wir haben gar nicht die Mittel, dass wir jetzt jemanden für 2, 3 Jahre für Wissenschaft abstellen. Bezahlt das auch der Staat dann?
Ja, wir haben in Holland die holländische DFG, das SOLMW, die finanziert manchmal große Studien und die finanzieren auch Zusammenarbeit. Die Arbeit in Konsortia, das wird stimuliert vom Staat aus.
Okay.
Und auch die Nierenerkrankungen Patientenverein, die hat auch Geld und die finanziert das auch. So, die Zusammenarbeit wird immer sehr stimuliert.
Okay, also das heißt, es wird bewusst das finanziert, was letztendlich jetzt auch immer wieder rauskommt. Und vielleicht haben wir da in Deutschland auch noch einen Nachholbedarf, dass man eben sagt, diese klinischen kooperativen Projekte stärker zu fördern und gar nicht so viel Geld vielleicht in die Grundlagenforschung hineinzustecken, kann man das so sagen?
Ich meine, in Deutschland, was ich sehe, vor allem, dass die Forscher in Medizin Basic Science machen, im Labor und da tätig sein. Das ist ganz etwas anderes in den Niederlanden.
Ah, ja.
In den Niederlanden machen wir klinische Forschung, klinische Probleme mal lösen und durch Trials oder Zusammenarbeit. Das ist ganz wichtiges Unterschied. Und ein nächstes Unterschied, glaub schon, dass ein Arzt kann in Deutschland sehr schnell in Ausbildung. zum Internist, Chirurge oder Neurologe, so etwas. Bei uns ist das eine richtige Stufe. Mhm. Zum Vergleich, in den Niederlanden kann man pro Jahr nur 27 Gastroenterologe ausbilden.
Ah ja, also das ist auch limitiert. Ganz nationwide sozusagen, über ganz Niederlande gibt es eine festgeschriebene, regulierte Zahl.
Ja, das ist durch die Regierung finanziert. Mhm. Und die können dann mal sagen, ja, 27 ist jetzt heute. Und nächstes Jahr vielleicht 30 oder 32.
Ah ja.
Und ja, da studieren etwas 3000 Studenten Medizin in den Niederlanden. Ja, das gibt meinen etwas Kompetenz.
Das ist ja interessant. Stimmt es auch, also das ist zumindest auch immer das Argument, was ich gehört habe, dass bei euch gewisse Krankheiten nur in gewissen Kliniken behandelt werden dürfen und dadurch auch sozusagen dieses Verdünnen, wie es in Deutschland häufig der Fall ist, nicht so auftreten kann?
Dürfen, sollen, werde ich nicht so sagen, aber die Universitätskliniken vor allem, die haben schon eine Farbe.
Ja.
Lebertransplantation gibt es nur in 3 Kliniken, Herztransplantation in 1 Klinikum. Mhm. Und dann haben wir, jede Universitätsklinik hat so seine Spezialität oder seine, seine Farbe sozusagen. Es ist nicht so, dass man vor allem mit Psoriasis nicht nach Groningen fahren kann, aber da gibt es mehr Spezialisten, mehr Kenntnis in Nijmegen vor allem über Psoriasis. Mhm. Und da gibt es doch die unterschiedliche Experten in die Kliniken, die es machen, dass die Patienten da hingehen. Das wird auch stimuliert von den Patientenvereinten, vor allem wenn man in Amsterdam geht, da sind die cholestatische Lebererkrankungen ganz erkannt. In meinem Klinikum natürlich die Leberzissen, die ich sehe. Das ist nicht so, dass die nicht bezahlt werden, wenn man nach einer anderen Universitätsklinik geht, aber die Experten sind da.
Trotzdem, was ich jetzt schon mal so ein bisschen raushöre, ist, dass doch eine stärkere Regulierung, auch jetzt bei uns gibt es ja auch noch unterschiedliche Bundesländer, die einzelne Regelungen haben. Wir haben keine Regulierung, was die Stellen betrifft und sowas. Also das sehe ich schon, dass das einen Unterschied macht. Dennoch ist es ja auch häufig, wenn man jetzt so über große Konsortia redet, die zum Beispiel Studien machen zur akuten Pankreatitis, weil das einfach bei uns jetzt in den Leitlinien immer wieder aus den Niederlanden ganz groß diskutiert wird. Irgendwie muss man ja auch deinen Modus finden, dass man sagt, wir machen das jetzt zusammen. Bei uns scheitert das ja oft, weil man sagt, man kann sich da nicht so einigen oder man ist dann doch nicht bereit, jetzt eine gewisse Zahl von Patienten in die Studie einzubringen. Man sagt dann, lieber publiziere ich in einem eher nicht so hochwertigen Journal eine kleinere Fallserie, bevor ich meine Patienten abgebe. Wie habt ihr das geschafft? Ihr müsst euch ja da irgendwie einig geworden sein. Also muss ja auch einen Modus geben. Also geben und nehmen, wie es so schön immer heißt.
Ja, ich erinnere mich 22 Jahre her, wenn wir eine Meeting haben mit allen Gastroenterologen in Holland. Und da war eine Chirurge da und er hat so einen Vortrag gegeben, der sagt, ich bin tätig in akuter Pankreatitis. Was ich sehe, dass die Sorge für die Patienten mit akuter Pankreatitis nicht gut ist. Wir machen keine Forschung hier und jedes Spital sieht nur 3 bis 5 von diesen Patienten pro Monat, pro Jahr. Und hat gesagt, es ist unsere Verantwortlichkeit, um das zu bessern. Und wir müssen uns einigen. Und ich muss schon sagen, das war ein sehr guter Aufruf. Und ich glaube auch, ich kann das erklären, dass wir in Holland da sensibilisiert sind, um das richtig zu machen, die Zusammenarbeit zu tun. Das wird stimuliert vom Staat, aber man sieht auch, vor allem die Pankreatitis-Arbeitsgruppe, dass das Erfolg mitbringt. Die Publikationen sind immer gut, die Zusammenarbeit sind gut und das ganze Vorteil von der Untersuchung, vor allem in akute Pankreatitis, ist, dass die Versorgung für Patienten sich ständig verbessert hat.
Ja.
Die Mortalität ist niedriger in den letzten 20 Jahren und das ist nur, weil jeder von den individuellen Spitalen sich beteiligt an dieser Forschung. Man sieht, man weiß, dass die Verbesserung da ist.
Und fühlt sich dann auch in gewisser Art und Weise stolz, dass man auch, sage ich mal, mit seiner limitierten Zahl von Patienten vielleicht doch so einen Impact dann mit beitragen konnte, dass sich tatsächlich dann was ändert und auch Eingang in die Leitlinien findet. Ja. Das ist ja was, was letztendlich ja dann auch mit das Entscheidende ist. Also ich sehe schon, wir können da noch viel von euch lernen. Ihr habt ja auch einen Gastroenterologen als Gesundheitsminister, habe ich jetzt gehört, Ernst Kuipers, den ja ich sogar noch über meine Doktorarbeit vor langer Zeit ja noch kennengelernt habe. Macht das auch einen Unterschied? Eigentlich merkt man das?
Ja, das merkt man. Ja. Vor allem in der Regierung. Wir haben letzte Woche getroffen, weil wir in den Niederlanden haben so eine, was heißt, Kenntnisagenda aufgesetzt und das von 9 Punkten. Und da geben wir, das habe ich überreicht nach Ernst Kreupers, mit der Frage, das ist, was wir an Fragen haben von uns als Gastroenterologen und das wollen wir lösen in die kommenden 3 bis 5 Jahre. Und die Regierung ist in die Möglichkeit, um das zu finanzieren via DFG-ähnliche Organisationen. Mhm. Und das ist für uns ganz wichtig. Eine Arzt wie Kreupers in die Position von der Health Ministerium, das ist ja ein Riesenunterschied. Er macht Entscheidungen.
Ja.
Vor allem, wir haben letzte Woche ein sehr schweres Dossier vor Kinderherzchirurgie. Das haben wir in 4 Klinikum, Uniklinikum. Da gibt's nur 12 oder 14 von diesen Kinderherzchirurgen. Und Kreupers hat entschieden, das machen wir ab nächstes Jahr nur in 2. Und das ist natürlich ein Pandemonium, das ist Schreien, das ist, aber er ist Arzt, er kann das entscheiden, er macht das.
Er zieht es dann auch durch, wie man so schön sagt.
Ja.
Ja gut, da ist natürlich bei uns, werden die Widerstände wahrscheinlich gewaltig werden und man hat dann oft, ich bin jetzt kein Politiker, ich will auch nicht so politisieren, aber ich glaube im Endeffekt hat man dann auch oft einfach zu große Angst vor den Widerständen. Und dann macht man es halt nicht.
Nee, ein Unterschied mit Deutschland ist, dass wir in Holland keine niedergelassen haben. So jeder Chefarzt oder jeder Facharzt arbeitet in einem Spital.
Ja.
Und die Politikkraft von den Niedergelassenen in Deutschland, habe ich gespürt, habe ich erfahren, ist ziemlich, ne? Und das hat man in Holland nicht.
Ja, hier werden interessante Impulse gesetzt. Ich bin gespannt, wer diesen Podcast noch alles hören wird. Ich habe demnächst auch einen Podcast mit einem, der im Präsidium der Niedergelassenen ist. Dann kann ich ihn gleich damit konfrontieren. Jost, das ist ein ganz, ganz interessanter Podcast und ich bin sehr froh, dass ich dich darüber fragen kann, über diese wesentlichen Dinge. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, weil wir nämlich uns schon langsam auch dem Ende der Sendung nähern. Gibt es denn irgendwas, wo du denkst, dass man es in Deutschland besser macht als in den Niederlanden?
In den Niederlanden machen wir und in Deutschland planen sie.
Aha.
Ja, in den Niederlanden lautet das Motto einfach, wir fangen an und sehen dann, wo es führt. In Deutschland hingegen wird ein Projekt bis ins kleinste Detail geplant, bevor es konkrete Schritte gibt. Allein die detaillierte schriftliche Planung der Deutschen, ja, das ist für die Holländer, die Niederländer etwas Misstrauen. Aber ich muss schon sagen, das gibt so gute Vorteile, weil wir in Holland hümpeln so lange, bis ein Problem auftaucht und dann sagen wir, dann lösen wir es ganz hinten. Das ist nicht so gut. Du hast mir gefragt, was machen die Holländer besser? Wir realisieren uns, dass wir in ein kleines Land leben.
Ja.
Ebenso groß wie Nordrhein-Westfalen. Ja. Klein, aber fein. Und wir entgegnen uns jeden Monat, jedes Jahr. So, für uns ist sehr wichtig, dass man sich gut erträgt. Weil eine Karriere ist lange, man entgegnet sich jedes Mal und das ist für uns ganz wichtig. Wir haben in Holland keine Chefkultur.
Ja.
Wir konzentrieren uns auf Poldern. Das weiß man in Deutschland auch. Das bedeutet, dass man so lange über etwas diskutiert, bis alle einverstanden sind und zufrieden sind. Wir haben da auch weniger Hierarchie, aber eine Kultur, die mit Ansprache und guten Argumenten entschieden wird. Und für uns ist der Chef der Fürsprecher und muss alle Interessen im Auge halten. Und manchmal sagen, eine Entscheidung der Chef ist ein guter Einstieg zur Diskussion.
Also ich sehe schon, wir haben noch viel von euch zu lernen, aber so, um nochmal die Frage zu wiederholen, so richtig besser in Deutschland gibt es dann eigentlich nichts, wie ich verstanden habe.
Nee, ich meine, die Möglichkeiten in Deutschland sind endlos.
Ja.
Ich meine, so super Klinikum, irgendwas. Und was ich spüre, in Deutschland ist es möglich, um zusammenzuarbeiten.
Ja.
Wenn wir in Holland Untersuchungen gemacht und Multicenter-Studien machen, und wir schließen an wie Hannover, Essen, Düsseldorf mit einem holländischen Zentrum und wir koordinieren das, dann kann man in Deutschland sehr gut zusammenarbeiten. Aber so Zusammenarbeit München, Berlin, Hamburg, das sieht man oft nicht. So, es ist möglich und ich rufe die Deutschen darauf, um es zu machen, weil es ist Fun. Es macht Spaß, zusammenarbeiten, um auch die Leitlinien zu erneuern mit neuen Kenntnissen aus randomisierten Studien. Und ich bin davon überzeugt, dass man in Deutschland das Thema besser könnte wie wir. Wir sind nur klein. Mhm. Kleines Land, weniger Patienten. Und in Deutschland kann man, wenn man 6 oder 8 Kliniken zusammensetzt, dann hat man auch ein gutes Studium.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort letztendlich. Ich würde es auch mal als Plädoyer sehen. Und lieber Jost, ich kann mich nur noch mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese offenen, ehrlichen und meiner Meinung nach auch sehr weisen und auch wegweisenden Worte, die uns du hier mitgegeben hast. Herzlichen Dank nochmal, dass du hier mitgemacht hast. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, rege ich auch an, vielleicht auch Ihre Meinung zu äußern. Was halten Sie davon, was Jost Rindt uns mitgegeben hat? Haben Sie andere Anregungen? Haben Sie Fragen oder Kritik? Bitte äußern Sie die über unsere Homepage oder bewerten Sie uns oder geben Sie Ihre Kommentare bei den üblichen Plattformen ab wie Apple, Spotify und so weiter. Ansonsten hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.